Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, zum nächsten Endo-Podcast. Diesmal aus Augsburg. Ich sitze mit Professor Helmut Messmann in einem leeren Kongresszentrum und habe gerade eine wundersame Transformation erlebt, die wir heutzutage ja einüben müssen, nämlich die Verwandlung einer Präsenzveranstaltung in eine ganz wunderbare Online-Veranstaltung. Helmut, herzlich willkommen.
Ja, grüß dich Thomas. Freut mich, dass du hier bist. Trotz dieser schwierigen Zeiten.
Wenn ich kurz zusammenfassen darf, das Spezielle heute war, dass ihr aufgezeichnete Fälle hattet, also nicht live online, das gibt es ja auch, die thematisch gruppiert waren. Und es gibt ja zwei Fraktionen. Die größere Fraktion, zu der wir irgendwo gehören, sagen, ja, live ist immer noch gut, weil das ist nicht so geplant, nicht so glatt, müssen wir beibehalten. Und dann gibt es aber auch eine Fraktion, zum Beispiel Paul Fockens aus Amsterdam, die sagen, nee, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß. Die Teaching-Aspekte sind sehr viel besser, wenn man das aufbereitet. Was ist deine Meinung jetzt, gerade nach dieser Veranstaltung?
Naja, also wir haben aus dieser Not eine Tugend gemacht, würde ich sagen. Wir haben im Oktober schon wissend aus dem letzten Jahr, man macht nichts falsch, wenn wir jetzt mal im Oktober Fälle aufzeichnen, weil wir nicht glauben konnten, dass es so ganz problemlos eine Live geben wird. Und haben dann natürlich interessante Fälle aufgezeichnet und dann kam es, wie es leider jetzt kommen musste. Wir haben mehr oder weniger hier einen Lockdown, durften nicht mehr live aus der Klinik übertragen, haben Dienstreiseverbot. Hatten Gott sei Dank sehr schöne aufgezeichnete Fälle. Was natürlich so eine pre-recorded Session dann an Vorteilen hat, ist, dass wir thematisch und didaktisch das besser zusammenstellen können. Man kann also einen Block obere GI-Trakt, ERCP, EUS, Ultra, so wie wir es halt heute gemacht haben, und das didaktisch besser aufbereiten. Man weiß im Vorfeld schon, hat es eine Komplikation gegeben oder nicht. Man weiß das Resultat. Wir wissen heute, dass jedem Patienten gut geht. Wir wissen von jedem die Histologie und wir wissen sogar, was aus den Patienten, wenn die vor 4 Wochen aufgezeichnet wurden, was aus denen geworden ist. Und wir können auch dann entsprechende Untersucher als Diskussionspartner einbinden, die dann vielleicht auch irgendwelche Studien zitieren. Also vom didaktischen Aspekt her ist es schon so, glaube ich, kann man da sehr viel das positiv rüberbringen. Ich selbst bin ja auch jemand, der sehr gerne und sehr engagiert diese Live Endoskopien macht. Warum machen wir das? Weil ich der Überzeugung bin, dass wir Top-Experten hier immer nach Augsburg holen konnten, die Patienten dann untersuchen oder Eingriffe durchführen, die ich vielleicht nicht auf diesem hohen Niveau hinkriege. Ich denke an unsere Japaner und das ist so die Motivation auch für Patienten zu sagen, ja, ich werde im November Endo-Update, ich lasse mich da untersuchen in Augsburg, weil da kommen die Japaner oder da kommt ein Experte aus Holland oder aus Italien. Ich glaube, das ist schon das Positive. Und dann aber auch möchten natürlich die Teilnehmer sehen, so ein Experte kocht ja auch nur mit Wasser, wenn dann mal was nicht so klappt. Das muss ja keine Komplikation sein. Ich möchte einfach sehen, wie geht man um, wenn ein Eingriff nicht so bilderbuchmäßig funktioniert. Und bei dem Pre-Recording, beim Videos, da schneidest du ja, sind wir doch ehrlich, dann doch mal so ein paar draus, damit das wirklich didaktisch schön rüberkommt. Da wird man nicht 10 Minuten lang zeigen, wie einer frustriert an der Papille rumstochert, sondern da zeigst du halt, wie du den Katheter schön einführst. Und ich glaube, das wollen die Leute schon sehen und das gibt denen auch irgendwo ein Gefühl und zu sagen, ich bin gar nicht so schlecht, sondern ich habe gesehen, der Helmut Messmann, der Thomas Rösch, die haben ja auch ihre Probleme, ne? Wir haben heute beispielsweise einen Fall gehabt mit so einem Stand-Fix-System. Ich habe das damals live gezeigt und mir ist der Stand quasi gleich, nachdem ich ihn platziert habe, durch die Peristaltik im Magen disloziert. Das kann man natürlich, wenn man das vermeiden möchte, pre-recorden so, dass dir das nicht passiert.
Das stimmt, aber man könnte natürlich, also wenn man diese Schiene jetzt verfolgt, könnte man natürlich noch weitergehen und sagen, vielleicht müssen wir wie Filmemacher die Filme erst lernen. Da ist ja beim Spielfilm, wenn alles glatt ist, ist ja auch irgendwie langweilig. Ja, alles geht gut und Schluss und Ende. Vielleicht müssen wir das mehr auch mitlaufen lassen, aufnehmen und dann so zuschneiden, dass auch eine gewisse Spannung rüberkommt. Mir ist auch aufgefallen, dass die Redner, die live bei den Recordings begleitet haben, nicht die Spannung in der Stimme hatten, sondern ganz entspannt da vor sich hingeplaudert haben. Also ich glaube, da ist auch noch Luft drin, wenn man diese Spur weiterverfolgen will.
Ja, gebe ich dir recht. Ich denke, man muss zum einen dann diese Pre-Recordings, die Fälle einfach länger laufen lassen, dass es nicht so 5 Minuten kurze Slots sind, wo alles passt, sondern durchaus mal einen Fall eine Viertelstunde zeigen, dass die Kollegen da vielleicht entspannt wirken. Das mag auch daran liegen, dass die in ihrem Umfeld arbeiten, dass die die Schwester kennen, dass die die Räumlichkeiten und so weiter. Das nimmt dir schon so ein bisschen, glaube ich, den Blutdruck und die Tachykardie, die man vielleicht, wenn du in Rom bist oder wenn du irgendwo in der Welt rumfährst, wie ich in Hongkong war, da habe ich sicherlich bei der Zenker-Divertikulotomie einen anderen Puls gehabt wie hier in Augsburg. Und ich glaube, das spüren die Teilnehmer dann möglicherweise auch, wenn man sagt, okay, das wirkt jetzt sehr cool und wie er das da macht, aber das ist so ein bisschen der Heimvorteil, wie wenn man Fußball spielt. Ja. Aber was wir auch, und wir haben uns da auch wissenschaftlich so ein bisschen mit auseinandergesetzt, wir wollten mal wissen, das haben wir im Rahmen einer Doktorarbeit untersucht, ob denn die Patienten einen Nachteil haben bei so Live-Demos.
Mit Online gibt es ja mehrere Live-Demo-Modelle. Man könnte ja sagen, ich hole mir Michael Burke und ich hole mir Inoue und so weiter aus ihrer Klinik rein, dann haben die auch ihren Heimvorteil. Aber das ist jetzt, Experte kommt in ein fremdes Setting.
Genau.
Und da ist, das hast du ja erwähnt, da gibt es ja eine langdauernde Diskussion. Ich glaube, dass dein Lehrer, Professor Schölmerich, da auch eher ein Opponent war. Und es gab ja mal eine Diskussion in der DGVS, soll man das überhaupt machen und so weiter. Ja. Insofern passen da mal ein paar Daten ganz gut dazu.
Genau, und das haben wir mal analysiert. 10 Jahre Endo-Update, haben die Patienten jetzt einen Vorteil oder einen Nachteil? Und es kam raus, bei so Eingriffen wie ESD, die in Händen von unseren japanischen Experten wirklich brillant gemacht werden, diese Eingriffe waren alle überdurchschnittlich gut. Das heißt, der Patient hat dann verglichen mit einem gematchten Patienten, den dann ich oder einer meiner Oberärzte gemacht haben, deutlich besser abgeschnitten im Outcome, in der R0-Resektionsrate und, und. Gab aber auch Bereiche wie EMR, wo wir gesehen haben, ja, da war nicht immer der Experte der Bessere, da hat auch mal der Heimexperte da einen guten Job gemacht. Aber ansonsten kommt man zusammenfassen, hat kein Patient Schaden genommen. Das ist ganz klar. Weder die Komplikationsrate noch OP-Mortalität sowieso nicht. Also es ist nicht zum Nachteil. Das Einzige, was man, glaube ich, kritisch anmerken muss, ist manchmal, dass die Prozeduren länger dauern. Das hängt damit zusammen, dass natürlich man auf seinen Einsatz wartet und der Patient ist sediert oder sogar narkotisiert. Und du wartest dann mal 10 Minuten und dann heißt es, ja, jetzt musst du schnell da reinschalten. Das ist sicherlich, wo man auch sagen muss, das ist ethisch vielleicht ein Problem. Man muss es mit dem Patienten sicherlich im Vorfeld besprechen, dass so eine Live-Demo auch mal die Untersuchungsdauer verlängern kann. Aber Schaden genommen hat dann unterm Strich keiner. Und wie gesagt, in speziellen Eingriffen, ich spreche jetzt für EMR oder Third Space Endoscopy mit Herrn Philipp Schumann, so ein riesiges Leiomyom, da würde ich sagen, ja, das haben die einfach schon besser drauf als wir Europäer. Und deswegen bin ich nach wie vor überzeugt, dass wenn ein Experte kommt für spezielle Eingriffe, das schon zum Wohl des Patienten ist.
Also gibt es ja jetzt 2 Aspekte. Das eine ist die Sedierung und die Zeit. Das stimmt, das wissen wir alle, dass man manchmal, wenn es schlecht läuft, auch eine halbe Stunde wartet. Wäre das nicht eher ein Plädoyer, dass man sagt, okay, 20 Minuten mehr Narkose ist weniger gefährlich als 20 Minuten einfach Propofol aus der Hand, dass man etwas großzügiger, was man vielleicht sowieso machen sollte, die Anästhesie mit einbezieht?
Ja, das kann man auch so und so sehen. Ich denke, nur weil man jetzt in einer Live-Prozedur ist, jemanden zu intubieren und Narkose zu machen, fände ich auch schon fast wieder übertherapiert. Ich würde eigentlich das Setting gerne so haben, wie ich es im täglichen Leben habe. Ja, also nicht unnötig jetzt intubieren. Wobei ich sagen muss, die Anzahl der Eingriffe, die wir in Narkose machen, steigen jährlich, weil sie einfach komplexer werden und weil du als Untersucher auch die nötige Sicherheit hast, dass der Patient stabil ist und dass du optimale Bedingungen hast und hoppla hopp mal eine Propofol-Sedierung und rucki zucki diese Schnellschussmethode. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, wir machen OP wie die Chirurgen und wir brauchen ein optimales Umfeld.
Und dann erst recht in einer Live-Untersuchung. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist vielleicht ab vom Thema, aber auch eine Message, die mir persönlich sehr wichtig ist. In eine, glaube ich, große interventionelle Endoskopie gehört irgendwo eine Anästhesie mit dazu. Wie man das dann zumischt, ist die Frage, aber das wird da bei den Lives vielleicht noch ein bisschen offenkundiger. Und dann noch der andere Punkt, Helmut, dass du sagst, manche waren besser, manche nicht. Es gibt ja jetzt nicht so weltweite Spezialisten für Colon-EMR eigentlich oder vielleicht den einen oder anderen wie Michael Burke, aber was die Japaner ja auszeichnet und weswegen man ihnen wahrscheinlich das unbeschadet anvertrauen kann. Die nehmen ja ihre Assistenz auch mit. Mhm. Die machen ja fast nur ESD. Die fangen ja wahrscheinlich vor dem Frühstück, geht schon los und abends hört es mit einer ESD auf. Die machen ja nichts anderes. Die sind nicht so wie wir, die sich von ERCP bis zu, was weiß ich, Zenker und dann mal eine Koloskopie da hangeln. Vielleicht ist das auch der Punkt, dass man am besten jemanden einlädt, der das ganz schwerpunktmäßig macht.
Genau, also es gibt ja durchaus so Live-Veranstaltungen auch in den USA, die sagen, ich lade mir die 10 Top-Endoskopiker für jeden Bereich ein. Und für ESD ist es eben der Yahagi. Und für die EMR hole ich mir aus Australien den Michael Burke. Für andere Eingriffe dann halt den entsprechenden, der da große Fallzahlen hat. Dann hat man schon, glaube ich, eine Faculty, wo man sagen kann, jetzt habe ich die Crème de la Crème hier. Und das mag dem Patienten imponieren, dass der dann sagt, ja, da lasse ich mich auch untersuchen. Auf der anderen Seite denke ich, sowohl du in Hamburg als auch wir in Augsburg, wir haben große Endoskopiezentren. Die würden ja nicht so funktionieren und laufen, wenn wir nicht da tolle Mitarbeiter hätten, die das alles können. Das zeichnet ja dann auch wiederum aus, dass so ein Zentrum die Experten schon auch hat. Vielleicht sind die jetzt nicht so bekannt, weil sie durch die Welt reisen, aber jeder von uns hat einen Mitarbeiterstab, der sich nicht verstecken muss und die Endoskopie wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau machen.
Das ist auch ein interessanter Punkt. Wer soll da eigentlich ran? Was wollen die Leute sehen? Wollen die Leute immer nur Anna Netrebko sehen oder darf es auch Johanna Müller sein, die am Stadttheater Oldenburg auch eine sehr ordentliche Brünnhilde abliefert? Wie mischt ihr das zusammen? Ihr setzt ja eher ein Konzept auf, zumindest wenn Präsenz möglich ist, mehr Stars.
Teils, teils, ja. Also natürlich ist unser Endo-Update schon geboren, dass wir gesagt haben, wir holen mal Experten hierher. Von der ersten Stunde, du warst auch von Anfang an dabei beim Endo-Update. Genauso wie die Japaner, wo man gesagt hat, wir holen die Top-Leute her, aber mein Plan war immer, ich biete in Augsburg nur Untersuchungen an, die wir hier auch selber machen. Also wir haben nie Eingriffe hier durchgeführt, die es vorher nie gab, weil ich immer sagte, wenn dann eine Komplikation ist, wir müssen das selbst dann handeln, wenn der Experte wieder in Asien ist, können wir nicht hier was machen, was hier noch keiner gemacht hat. Das ist mir wichtig und wir haben natürlich auch gelernt, dass wenn wir einen Experten hier hatten, ob das du mit Proem warst oder ob das eben unsere ESD-Experten waren, wir haben euch über die Schulter geschaut und mein Team hat davon profitiert, nicht nur der Patient.
Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Message in der Ausbildung, dass jetzt nicht jemand auf der grünen Wiese, der es kann, wird nicht so erfolgreich sein, wie wenn das ganze Team weiß, was das ist. Es geht ja auch um die Nachsorge, wenn irgendwas auftritt, was nicht ganz normal ist, dass man damit umgehen kann. Also das finde ich sehr, sehr gut, dass man nur die Dinge macht, die in dem Setting auch stattfinden, weil eben nicht nur der Endoskopiker dazugehört, sondern genau, von der Indikationsstellung bis zur Nachsorge dann alles abgedeckt wird. Jetzt Helmut, zum Abschluss dieser Tour d'Horizon durch die endoskopische Fortbildung. Du hast ja jetzt auch, wie manche andere, alles ausprobiert. Du hast jetzt dieses sehr didaktische Format, wo alles fokussiert ist, den Reiz der Live-Untersuchung. Sagen wir mal, Corona flaut ab. Wie würde deine ideale Veranstaltung in, ja, Voraussagen sind schwierig bei Corona, 2 Jahren, 3 Jahren, einem Jahr ausschauen?
Also ich bin nach wie vor jemand, der die Live-Endoskopie schon als wichtigen Bestandteil der Weiterbildung sieht, weil man eben als jemand, der das jetzt neu lernt oder auch Leute, die schon erfahrener sind, einfach von einem Experten da mal live sehen wollen, wie macht er das jetzt eigentlich? In einem Video, in einem geschnittenen Video kommt das nicht so rüber, so authentisch, ja. Auf der anderen Seite kann man viele Eingriffe natürlich auch didaktisch schön aufbereiten, thematisch mit entsprechenden Studien belegen, warum das jetzt so ist. Und dann hast du natürlich immer die Situation, wenn man schaut, was zeigt man denn überhaupt auf einer Live, du wirst nie Notfälle zeigen. Du wirst selten Komplikationsmanagement zeigen. Das haben wir Gott sei Dank nicht. Ja, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass jemand mal live eine Varizenblutung gezeigt hätte. Ja, aber auch das müssen die Kollegen sehen. Und dann ist es natürlich gut, wenn wir vielleicht in Zukunft in unseren Abteilungen die Möglichkeit haben, sowas professionell aufzuzeigen, aufzunehmen und dann nicht nur geschnitten 2 Minuten, sondern mal auch wirklich vielleicht 20 Minuten eine Varizenblutung, wie die stillt oder bei einer Blutung aus dem unteren GI-Trakt, wie sowas dann halt in Daily Praxis abgeht, ja.
Vielleicht müssen wir uns auch, das gibt ja so ein Phänomen, man plant eine Live und denkt, ja, also nächstes Jahr machen wir nicht ganz so viele Fälle. Mhm. Und dann muss man gucken, dass es nicht mehr werden. Vielleicht muss man sich ein bisschen beschränken, wenn man die geschnittene Didaktik mit den Live-Fällen verheiraten will. Also wenn ich das recht verstehe, wäre so ein Hybridformat in diesem Sinne vielleicht wünschenswert.
Genau, ich denke in die Richtung. Ich kenne etliche Live-Veranstaltungen, da werden nur 4 Fälle gezeigt. Ne? Das ist natürlich für uns, und du weißt das genauso, wir können diese Live ja nur machen, weil wir die Industrie auch im Boot brauchen, die das unterstützen, die natürlich auch Interesse haben, dass wir deren Produkte da auch zeigen, was wir auch gerne machen, weil auch wir davon profitieren, unsere Patienten profitieren. Und wenn man nur 2 Fälle zeigt, dann hast du halt einen sehr eingeschränkten Bereich an Support. Deswegen glaube ich, eine vernünftige Mischung aus weniger Live-Fällen und didaktisch gut aufbereiteten Fällen, die man vorher aufzeichnet, wo man ein bisschen auch was zu Materialmethodik sagt, das scheint mir durchaus ein interessantes Konzept zu sein für die Zukunft.
Wunderbar, dann bin ich sehr gespannt, wie sich das Endo-Update entwickeln wird. Ich finde es ja immer ganz prima, das muss man an der Stelle auch sagen und würde auch gerne die 2 anderen mit einbeziehen, nämlich Horst Neuhaus und Sigi Feiß, dass wir ja in einer gewissen Konkurrenz zueinander stehen, aber die ist extrem freundschaftlich und sehr befruchtend und einer übernimmt vom anderen was. Ich glaube, das ist ein gutes Zukunftsmodell.
Thomas, wenn ich dich so hier sitzen sehe, muss ich sagen, ich empfinde überhaupt keine Konkurrenz. Ich freue mich, dass du kommst. Ich war vor 3 Wochen beim Endo-Club. Es macht immer Spaß. Ich sehe das wie eine Familie. Man bereichert sich gegenseitig mit Ideen. Es macht Spaß, in diesem Inner Circle, mit diesem Kreis, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und gemeinsame Ideen und Konzepte. Und jeder hat mal wieder eine Idee, wo man dann sagt, okay, das kann ich vielleicht bei mir aufnehmen. Auch es muss nicht 1:1 sein, aber das, glaube ich, hat die Qualität dieser Live-Endoskopien in Deutschland. Die haben alle einen sehr hohen Stellenwert. Ich glaube, da bewundern und beneiden uns unsere europäischen Nachbarn sehr, dass wir in Deutschland da wirklich auf hohem Niveau sowas anbieten können. Und die Teilnehmerzahlen, die unterstreichen das, dass wir da auf einem guten Weg sind.
Das stimmt. Das ist gleichzeitig auch ein wunderbares Schlusswort. Neue Ideen sind immer gefragt. Wir haben gerade, so viel können wir verraten, eine neue geboren zusammen. Was wir so in der nächsten Zeit auch online zusammen machen können, lassen sich überraschen. Helmut, ganz herzlichen Dank. Ja. Ihnen danke fürs Zuhören. Das war unsere aktuelle Sondersendung, unser Sonderpodcast aus Augsburg zum Thema Live-Demonstrationen. Beim nächsten Mal freue ich mich auf meinen Gast Brigitte Schumacher zum Thema Endoresektionen. Bleiben Sie uns treu, abonnieren Sie den Endo-Podcast auf Spotify und Apple Podcast. Ich freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.